Fast zwei Jahre ist es her, dass Hans Preisig im Podcast erzählt hat, wie er aus dem Milchladen von seinem Vater ein weitum gefragtes Geschäft für feines Essen, Käse und Wein gemacht hat. Eine bewegende Geschichte, die noch zu der Zeit angefangen hat, wo nur der Milchmann in der Schweiz Milch verkaufen und sein Vater mit dem Ross Lotti schwer beladen unterwegs war zu den Leuten in Richterswil. Wenn ihr den Podcast noch nicht gehört habt, geht ihn hören. Ihr findet ihn auf Spotify oder Apple Podcasts unter Hans Preisig – Ein Leben für Käse und Wein. Jetzt möchte Hans Preisig noch mehr erzählen, vor allem über seine zwei grossen Leidenschaften, Käse und Wein.
Über mein Leben und den Käse habe ich mir Gedanken gemacht. Ich hatte 3 Stunden Zeit im Gare de Lyon in Paris. Ich habe auf meine Frau gewartet und dann bin ich in Train Bleu gegangen, habe dort etwas Schönes gegessen, 2 Gläser Champagner getrunken und dann in mein Notizheft angefangen zu schreiben, wie bin ich zum Käse gekommen und wie habe ich das erlebt.
Sein Notizheft hat Hans Preisig mitgenommen, um in diesem Podcast über sein Leben mit dem Käse zu erzählen. Mehr über seine andere Leidenschaft hört ihr im Podcast «Hans Preisig – Mein Leben mit dem Wein». Ihr findet ihn auf Spotify, auf Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Als Bub von einem Vater mit einem Käseladen müsste am Hans Preisig die Liebe zum Käse eigentlich in die Wiege gelegt worden sein. So ist es dann aber doch nicht gewesen.
Wir in der Familie haben einmal die Reste müssen essen, die Käse, die angetrocknet waren, oder die Käse, die angebohrt waren, zum Degustieren. Und es war viel auch Appenzeller auf dem Tisch und der hat auch so ein bisschen gestunken und ich habe als Kind eigentlich keinen Käse gegessen.
Erst später, als Hans Preisig auf Frankreich gereist ist, hat er die Liebe zum Käse entdeckt. Und heute gehört Käse jeden Tag zu seinem Leben.
Zum Nacht gibt es bei uns nichts kochen. Meine Frau kocht zum Mittag gut. Und zu Abend gibt es Käse. Wir müssen ja auch unsere Käse wieder probieren und so. Und es gibt eigentlich immer ein bisschen Käse und dann sonst noch irgendwie etwas dazu und ein Glas Wein. Das ist eigentlich unsere alltägliche Nacht.
Mit seiner Begeisterung für feinen Käse steckt der Hans Preisig andere an, bei ihm im Laden oder auch Geschäftspartner. Auch junge Käser wie der Mike Glauser von der Käserei Yumi.
Das ist ja ein Mensch zwischen meinen Grossvater, einem weisen Mann und im Kopf mega flexibel. Mega flexibel. Flexibler als ich mit irgendwie 22.
Was macht es denn aus, dass der Hans Preisig so viel begeistern kann für den Käse? Wie ist aus seiner anfänglichen Abneigung zum Käse eine grosse Liebe geworden? Der Hans Preisig erzählt seine Geschichte mit dem Käse in diesem Podcast. Hans Preisig, «Mein Leben mit dem Käse», ein Podcast von Peter Wald.
Unser Milchladen und unsere Milchtour an der Steigasse, der hat eigentlich viel Käse gesehen, aber nicht viele Sorten. Da hat es Emmentaler, Gruyère, Tilsiter, Appenzeller und vielleicht noch einen Alpkäse gegeben. Und das war eigentlich dann das Sortiment, wo Milchläden vor etwa 60, 70 Jahren hatten. Wir in der Familie haben einmal die Reste müssen essen, die Käse, die angetrocknet waren, oder die Käse, die angebohrt waren, zum Degustieren. Und es war viel auch Appenzeller auf dem Tisch und der hat auch so ein bisschen gestunken und ich habe als Kind eigentlich keinen Käse gegessen. Dann habe ich ja meine Lehre gemacht über den Wein, die Ausbildung über den Wein. Ich war ja in Burgund und in Bordeaux. Und dann habe ich ja eine Stage noch im Beaujolais gemacht, bei einem Weinbauer, Forscher und Courtier. Und dort habe ich in einem Hotel gelebt, im Dorfhotel, habe aber das Zimmer vom Sohn bekommen. Und über Pfingsten ist der Sohn heimgekommen und ich musste ausziehen. Und in dem Restaurant, im Dorfrestaurant, hat es immer eine schöne Käseplatte gehabt, zum Dessert mit Geisskäse drauf, mit Rotschmierkäse drauf, mit Blaukäse. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, das ist gar nicht so schlecht, das ist eine ganz andere Welt, wie die Käsereste, die ich daheim gegessen habe. Ich musste dann raus über Pfingsten, habe eine Flasche Wein genommen und ein Münster gekauft, habe an der Saar gezeltet und ja, bin dann dort eigentlich zur Erkenntnis gekommen, dass ich eigentlich bei uns daheim unser Geschäft übernehme. Das war so ein bisschen der Anfang von der Käsegeschichte. Ich bin dann auch, als ich heimgekommen bin von diesen Stage, habe ich noch 2 Jahre Militär gemacht. Und Christine, meine jetzige Frau, habe ich eigentlich schon lange gekannt. Und wir sind dann übereingekommen, dass wir miteinander das Preisegeschäft übernehmen. Wir haben es umgebaut, leicht, haben aber eine klimatisierte Käsevitrine rein da. Und haben gesagt, ja, so um die 50 Käse, das sollten wir eigentlich machen können, das sollten wir arbeiten können. Da, wenn wir einmal auf jeder Seite abschneiden Alltag, dann sind die Käse auch frisch. Und zur selben Zeit war es aber noch relativ schwierig, wirklich gute Käse überzukommen. Da hat es noch Toni Molkerei gegeben, den Milchverband. Und Käsereien waren eigentlich gezwungen, Emmentaler, Gruyère, Sprienz zu produzieren und haben nebendran nichts anderes dürfen produzieren. Einige haben das gleich gemacht und dann hat es bei uns eigentlich relativ gut verlaufen, aber wir waren nicht anders wie alle anderen auch. Und dann hat Toni Molkeri alle Jahre eine Aktion gemacht mit Raclette-Käse. Und dann hat es zum Pfund Raclette-Käse noch ein Gläschen Gürkli oder Silberzwiebeli dazugegeben. Ich habe auch etwa rund 50 so Raclette-Käse bestellt. Die sind geliefert worden. Ich habe die probiert. Dann habe ich es gerade wieder eingeladen und bin auf Zürich runtergefahren und gesagt, die wollte ich nicht. Und dann hat der Kellermeister hat sich so ein bisschen umgedruckt und gesagt, ja, Migros hat den auch nicht wollen. Das war dann für mich das Erlebnis gewesen und gesagt, jetzt musst du selber anfangen, Käse suchen. Ich habe dort noch mit in einer Erfa-Gruppe mitgemacht und dort hat es so ein bisschen renommierte Käsegeschäfte gehabt, auch 2-3 Käser. Und ich habe dann dort langsam angefangen zu suchen, wo hat es noch gute Käse, wo hat es gute Alpkäse. Und so ist eigentlich unser Sortiment so ganz langsam hat sich erweitert mit Käse, wo nicht alle anderen hatten. Warum hat man nur vom Toni gekauft, das war früher so gang und gäbe. Da hat es eine Jahresrückvergütung gegeben. Das war, glaube ich, 1% vom Umsatz. Und viele haben die Rückvergütung auch dann schwarz eingepackt. Und darum war das eigentlich sehr, sehr gefragt gewesen. Heute sind so Sachen eigentlich kein Thema mehr. Und zum Käse noch mehr Erfahrung zu sammeln, habe ich dann auch noch eine Stage gemacht in der Käserei Renz in Rotenhausen, das ist in Weifalden, im Thurgau. Die haben Weichkäse produziert und ich bin dort hergekommen. Und dann am zweiten Tag hat der Vater Renz gesagt, ja, morgen kannst dann du anfangen zu käsen. Morgen um 2:30 musst du aufstehen, die zwei Käsekässe an 800 Liter füllen, erwärmen auf 38 Grad und dann kannst du ein Lab rein tun und dann wird das dick. Und dann kannst du die Käsemasse verschneiden, rühren und dann kommen wir dann auch zum den Käse rauslupfen. Ich habe das gemacht und eigentlich so gebibert und dachte, 1600 Liter Milch, wenn ich das falsch mache, kommt das nicht gut. Aber es ist dann gut gekommen. Und ja, das sind so die ersten Erfahrungen mit der Käseproduktion gewesen. Ich war dann dort rund einen Monat, habe dann auch im Reifenkeller geholfen, die Käse schmieren. Nachher hat man die Käse auch geschnitten und verpackt. Das war mein Stage in der Käserei Renz. Und nachher haben wir ja dann, Christine und ich, unser Geschäft übernommen. Am 1. Dezember 1978. Mein Vater hat gesagt, ja, morgen könnt ihr da am 30. November. Und wir haben gesagt, ja nein, lieber Ende Jahr. Und wir haben angefangen Geschäfte miteinander. Und der Dezember, der ist eigentlich im Prinzip einfach so gelaufen. Beide haben gemeint, der andere sei der Chef. Und das ist mega gut eigentlich angefangen. Und dann auf den 1. Januar 1979 war es dann wirklich ganz definitiv gewesen. Wir haben eben mit dem Mundbotenladen können anfangen. Und der Name ist nicht mehr Preisig, sondern der Name ist ja dann von unserem Laden Preisig Käse und Wein. Und den Käse, dem haben wir wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Mein Vater hat den Käsekeller gepflegt. Er hat die Käse alle Wochen einmal gewaschen und gekehrt. Und wir haben uns da eigentlich wirklich langsam einen guten Namen geschaffen, dass bis Preisigen guten Käse gibt und neue Entdeckungen waren Sachen, die sonst nicht auf dem Markt waren. Und da haben wir uns so langsam einen schönen Namen aufbauen. Dann ist ja die ganze Geschichte mit Fondue und Raclette hat angefangen. Das erste Fondue haben wir in der Familie noch mit einem Röschokerzchen gemacht unter einer Pfanne und die Pfanne ist auf 3 Büchsen Ananas, wo 5 Scheiben drin waren, gestanden und so am Küchentisch haben wir dann da irgendwie ein Fondue gebastelt, wie aus Resten raus und das ist eigentlich nicht gut gekommen und dann erst, wo wir dann das Geschäft eigentlich übernommen haben, hat Christine auch noch eine Stage gemacht bei der Molkerei Biedermann im Bischofszell. Und dort haben wir dann auch gesehen, wie machen wir ein gutes Fondue. Und dann haben wir angefangen, halt auch Fondue anzubieten. Weil dort, wo wir da als Kind Fondue gegessen haben, das Gerbenfondue war besser gewesen als das, was dann wo wir selber produziert haben. Und das ist dann die Geschichte weitergegangen. Es ist eigentlich alle Jahre ein bisschen besser gegangen. Es hat Mitbewerber gegeben, die die Läden aufgemacht hat. Der neue Migros kam. Familie Tubach hat einen neuen Laden gebaut, vis-à-vis vom Migros. Es ist der K3000 im Berg oben gekommen, nachher der Denner. Und wir haben jedes Mal, wo da eine neue Herausforderung kam, haben wir gesagt, ja, jetzt geben wir wieder Gas. Das kommt gut. Und jedes Mal haben wir eigentlich gute Resultate gehabt. Unsere Zuwachsraten sind eigentlich so wie der Migros in selber Zeit immer so ein 4-5% mehr Jahresumsatz. Dann haben wir ja dann nur etwa 5 Sorten Raclette gehabt in unserem Sortiment. Und dann ist einmal ein Mann gekommen, ein Österreicher, der Freddy Christandl, der war Küchenchef in Krug in Wollerau und hatte eigentlich sehr gute Küche gehabt. Der ist einmal ins Bündnerland rauf, ins Albalatal, und dort hat er einen Bauer gefunden, der hat 8 Sorten Hötöpfel angebaut. Und der Freddy Christandl ist dann mit diesen Hötöpfeln gekommen und da hat er gesagt, ja, das ist super, wir machen doch eine Mischung fürs Raclette mit diesen 8 Sorten Hötöpfel. Und das ist super. Und wir haben angefangen und dann habe ich gemerkt, wir haben ja nur 5 Sorten Raclette und 8 Sorten Raclette Hötöpfel, das geht nicht. Dann ist die ganze Geschichte eigentlich vom Käsemarkt ist ja dann umkrempelt worden. Die Käseunion hat ja eben Emmentaler, Gruyère und Sprienz produzieren in ihren Käsereien und hat die müssen exportieren, weil wir eigentlich viel, viel zu viel Käse produziert haben. Und das ist dann so weit gegangen, dass Emmentaler so viel Überschuss war, dass man die eigentlich quasi wie entsorgen hat müssen ins Ausland. Die Käseunion hat am Schluss 500 Millionen Franken gebraucht, Exportsubventionen, um die Käse zu exportieren. Und ich habe dann in dieser Zeit auch mich sehr befasst, wie könnte man natürlich etwas machen, dass man auch andere Käse könnte produzieren. Und ich hatte dann einen Kunden gehabt, der ist immer auf Zypern in die Ferien. Und der hat gesagt, weisst du, ich esse dort immer Halloumi, den Käse kannst du auf den Grill tun. Und das ist doch etwas Lässiges. Dann haben wir den Halloumi gesucht und auch gefunden. Und der René hat dann mal vor dem Laden den Halloumi brötelt auf dem Grill. Und das war unlässig und ist gut angekommen. Dann habe ich gedacht, das ist etwas für die Schweiz. Sie war dort gerade BSE-Kranker bei den Rindern. Und wir haben eigentlich viel, viel weniger Fleisch gegessen. Wir hatten Angst gehabt. Dann habe ich gedacht, das ist der Moment, den Käse rauszubringen vom Grill. Ich bin dann, habe mich zu Bern angemeldet, in diesen angesagten Firmen, also bei der Käseunion, bei den Hart- und Weichkäseproduzenten, bei der Swissmilch, die hat früher noch anders geheissen, und bin dann mit dem Halloumi vorbeigegangen und die haben mich nett empfangen und gesagt, ja, das ist interessant und so und so. Aber mir hat eigentlich gemeint, ja, der hat eine gute Idee, aber das ist ein bisschen ein Träumer, das funktioniert nicht in der Schweiz, haben wir eigentlich quasi auf die Schulter geklopft und ja, es ist eigentlich dann nichts daraus passiert. Und jetzt, etwa 30 Jahre später, produzieren ganz viel Grillkäse. Also ich war mit meiner Idee eigentlich einfach zu früh gewesen. Die Zeit war noch nicht reif gewesen. Die Leute haben noch völlig in der Planwirtschaft gedacht. Sie ist einfach dort in den Köpfen noch geblieben. Und dann ist das eigentlich weitergelaufen. Wir haben dann die Raclette-Käse, da habe ich jetzt so zwischengeschoben, die Geschichte noch mit dem Halloumi. Wir haben aber dann mit Yumi, sie ist Jürg und Mike, das sind Käserfamilien, die haben 5 Käsereien in der Familie, die haben dann gesagt, mal, wir müssen miteinander eigentlich Raclette-Käse entwickeln. Und wir haben dann angefangen, Raclette-Käse entwickeln, halt mit Sachen drin, mit rotem Pfeffer, mit schwarzem Pfeffer, mit Thymian, mit Whisky und so. Und so ist dann auch unser Raclette-Sortiment gewachsen. Und heute haben wir ja 38 Sorten. Und das ist eigentlich so unser preisig Raclette-Wunder. Wir haben den Käse auch wirklich auch schon noch im alten Laden präsentiert, so also quasi im Büchergestell. Wir haben eine Show daraus gemacht mit dem Raclette-Käse. Und das hat uns einen wahnsinnigen Schub gegeben.
Anruf bei Mike Klauser von der Käserei Jumi Zetziwil. Von ihnen ist eben der feine Raclette-Käse mit diesen ganz vielen verschiedenen Geschmäckern. Zwischen ihm und dem Hans Preisig ist es aber mehr als einfach eine Geschäftsbeziehung.
Der Hans, ja... Ja, ich war abends in Belp und dann, als wir gestartet haben, haben wir gewusst, ja, dort Richterswil ist ein ganz verrückter Laden. Und dann hat man gedacht, ja, das muss ganz ein wilder Mensch sein, der Hans. Und dann hat man ihn gelernt kennen und hat man gemerkt, ja, das ist ja ein Mensch zwischen einem Grossvetter und einem weisen Mann und im Kopf mega flexibel. Flexibler als ich mit irgendwie 223. stellt man sich schon ein bisschen anders vor, oder? Dann denkst du so, ja, das muss irgendwie so ein Rocker sein, so ein Rockstar, oder? Und nachher denkst du, nein, das ist ganz weiss und gleich mega flexibel. Also, ja, da lernt man viel schon nur mit der Hans lernen zu kennen.
Okay, und hat er euch dann auch Tipps geben können? Sind ihr dort ganz am Anfang gestanden von eurem Unternehmen? Hat er euch können sagen, wie ihr das am besten anpackt?
Ja, ich hatte schon das Gefühl, wir haben ein bisschen, wie sollst du recht haben sagen, aber wir haben auch ein bisschen Rückendeckung bekommen. Weil, oder, die Frau ist ja von Zetziwil, oder? Und jetzt aber Hünig aufgewachsen und wir haben dann in Zetziwil auch Käse können bauen. Und er hat uns dann aber schon gesagt, hey, müssen wir so probieren. Oder schau, das passt jetzt nicht für uns, das ist nicht gut, wir müssen es in einer anderen Form bringen. Wir haben ganz viele Lernplätze können, bald gesagt, dürfen verbessern, oder? Wo natürlich mega ist für uns.
Und heute
also, ich kann dir sonst den ganzen Guten sagen.
Nämlich? Ja.
Zum Beispiel ist, oder man hat mal so ein Raclette machen. Und beim Raclette ist so, bevor du es eigentlich am Hand bringst, nachher, oder, nimmst du aus dem Keller, wischst und nachher tust du eigentlich vakuumieren und nachher kann er den ganzen Käse auftun, oder? Und dann nachher schneiden, oder? Und nachher haben wir am Anfang die geschnitten und dann sind die immer von angehängt, oder? Und wenn wir es bei uns gemacht haben, war es immer gut gewesen, oder? Dann denkt ihr, was ist los, oder? Und dann haben wir gemerkt, wir müssen nach dem Kauen, nach dem Waschen, bevor wir es vakuumieren, müssen wir es schön abkühlen, bevor wir es vakuumieren, oder? Und das ist, dass das nicht rausfinden darfst und er dir etwas sagt und er sagt, nein, ist immer noch nicht gut. Und gleich weitermachst, das ist natürlich schön, ja.
Jawohl. Jetzt haben wir ja wirklich einen unschlagbaren Käse, der auf der ganzen Welt verkauft wird. Welche Bedeutung hat dann der Laden in Richterswil jetzt trotzdem weltweiten Verkauf immer noch?
Ah, das ist für uns etwas vom Wichtigsten. Also unsere Aufgabe ist, dass wir für Menschen Käse machen können und am liebsten Menschen, die Freude haben am Käse, oder? Und ich meine, viel besser zelebrieren, als so, wie sie es in Richterswil machen. Ich weiß nicht, also da haben auch jeden Tag Leute Freude, die sie dort einkaufen können und sie auch hinter der Theke. Und schauen natürlich auch mega gut. Das heisst, es gibt vielleicht auch mal, dass etwas von unserer Seite nicht gut ist, wo wir wieder dürfen besser werden. Aber das ist für uns das Grösste. Oder? Unsere Aufgabe ist nicht, dass wir die ganze Welt beliefern können, sondern dass wir Leute glücklich machen können mit dem Käse.
Das eine ist die Qualität vom Raclette-Käse oder vom Käse allgemein. Aber das andere ist ja auch eben die Inszenierung. Welche Rolle spielt da der Hans auch noch mit seiner Person und mit seinen Geschichten, die er auch erzählt?
Ja, ich glaube, oder wenn so viele Leute zu richtig viel Laden gehen, auch jedem kann er auch nicht bedienen. Oder? Und nachher hast du gleich den Hans-Ueli dort und du hast das ganze Team dort, wo ist. Aber das, was natürlich ist, es gibt so einen Geist in den Laden, wo alle Leute, die dort helfen, den auch weitertragen, oder? Und nachher die Leute, die kommen, noch gar nicht das Wort gewechselt hast, dann spürst du das nachher und dann fühlen sich die Leute wohl und dann ist es noch fein. Und ich meine, viel mehr kannst du ja auch nicht erwarten auf diesem Planet, wohl sein und fein, dann hast du eigentlich die Szene, oder?
Sehr schön. Jetzt, du arbeitest mit Käse zusammen, aber wenn man so dir zuhört, hat man das Gefühl, es dreht sich nicht einfach alles um Käse, sondern eben auch sehr viel um Menschen. Also wie viel hat da der Hans dazu beigetragen, dass es eben nicht nur um Käse geht, sondern auch um den menschlichen Kontakt?
Ich glaube, Hans, ja, der steht noch nicht einfach auf, dass er einen guten Umsatz macht in seinem Laden. Der will guten Käse den Leuten geben können, dass sie dann Freude haben und den auch gut brauchen. Also ich habe nicht das Gefühl, Hans hat Freude, wenn jetzt irgendwie einen Käse völlig ausfetten und nachher, noch wenn er viel Geld würde bekommen, das würde ihm auch fast das Herz brechen, oder?
Eben, die einen haben einfach zum Käse so eine ganz normale Einstellung, aber du zum Beispiel als Käser und auch der Hans, die haben eine Leidenschaft für den Käse entwickelt. Was braucht es denn, dass man überhaupt so weit kommt?
Ich glaube nicht, dass der Hans nur einfach hatte. Er hat sich dort sicher durchkämpfen müssen, in diesem Richterswil. Oder? Der Laden ist heute eine richtige Institution, aber das hat sehr viel Zeit gebraucht. Und ich glaube, wo Hans Ueli klein war, die haben und mega gebügelt, oder? Am Anfang vielleicht, dass du durchkommst und so, oder? Und dann immer mehr, ja, durchkommen ist so die Grundvoraussetzung, aber dann vielleicht auch, dass du die Leute kannst glücklich machen. Und wahrscheinlich musst du auch ein bisschen die harten Zeiten auch mal erlebt haben, dass es eben nicht nur darum geht, dass du irgendwie gutes Geld verdienen willst, sondern dass du etwas für die Leute machen willst, oder? Also, musst du ein bisschen harte Zeiten haben, dass du auch in den guten Zeiten noch immer das Gleiche glaubst, oder?
Der Mike Klauser von Yumi. Er ist mit dem Hans Preisig in Kontakt gekommen, wo der Sohn von Hans Preisig, der Hans Ueli, schon wichtige Funktionen im Geschäft hat angefangen zu übernehmen.
Zur gleichen Zeit war unser Sohn, der Hans Ueli, in London und hat eben für Yumi dort einen Käsemarkt aufbauen. Er ist zuerst nur mit dem Göferli Käse auf London gegangen und ist von Restaurant zu Restaurant mit den Pelperknollen, das ist ein getrockneter Käse mit Himalaya-Salz, Pfeffer und ein bisschen Knoblauch. Und das ist ein Knollen, das ist im Prinzip eigentlich der Trüffel der Armen oder des armen Mannes oder der armen Frau. Und den reibt man einfach über Soße, in Soße, über Salat. Und er hat dann dort können Fuss fassen, hat dann am Anfang ein halbes Palett in der Woche, dann ein Palett, zwei Palett, ist auf den Markt gegangen, auf Chelsea. Und das war eine verrückte Zeit, die gerade parallel zu unserem Raclette gelaufen ist. Dann hat sich dann der Hans Ueli entschlossen, dass er heimkommt und eigentlich bei uns einsteigt. Wir haben das nicht direkt erfahren, wir haben das über Bekannte erfahren, dass er bei uns eigentlich einsteigen will, weil wir haben nie Forderungen oder Übererwartungen gehabt, dass unser Sohn unser Geschäft übernimmt. Er hat ja Er hat eine Karriere auch über den Wein gemacht, mit Grundausbildung in der Forschungsanstalt und in der Hochschule Wetterschwil, dann ein Studium. Jetzt aber zurück zum Käse. Also die ganze Raclette-Geschichte ist mega angelaufen. Dann hat meine Frau gesagt, wir müssen noch so ein Fertigfondue entwickeln. Und das nicht in so einen Sack, den man in die Weite reinstellen kann, sondern wir machen doch eine Schale. Und das war dann eigentlich die Geburt vom nächsten Wunder, eigentlich vom Fondue-Wunder. Und heute tun wir die Fondue-Schale produzieren mit wirklich den besten Käse, wo wir auch in der Theke haben, wo in das Fondue reinkommt. Und dort hat es ein Viertel Wascher drin. Das sind Würfel. Und dann zwei verschiedene Gruyère, einen jungen und einen alten und einen höhlengereiften Raclette. Und das wird dann mit dem Wein vermischt und auch noch das Maizena. Und so geht dann die Schale zum Kunden und man kann die dann eigentlich langsam aufwärmen. Also das ist dann unser Fondue-Wunder. Und unser Sohn, meine Frau und ich haben dann gesagt, ja gut, wenn wir jemanden haben, einen Nachfolger, dann bauen wir doch einen neuen Laden. Und dann haben wir angefangen zu planen auf der Bergseite von unserer Liegenschaft mit dem Arne Eickert, der ist Architekt in Richterswil, und haben dann eigentlich mit langer Planungsphase haben wir den Laden gebaut, der dann 2019 eröffnet worden ist.
Der Unterschied zu früher, wo der Vater von Hans Preisig noch einen kleinen Milchladen mit wenig Käse hatte, könnte grösser nicht sein. Auch die Rahmenbedingungen haben sich geändert.
Also mit dem neuen System von der Käsewirtschaft in der Schweiz, wo man freier geworden ist, die Käsereien haben eigentlich können produzieren, was sie wollen, sind dann eigentlich auch neue Leuchttürme entstanden von der Schweizer Käse. Einer, der viele Ideen und Know-how gebracht hat, das ist der Beller. Er ist eigentlich so der bekannteste Käsehändler in der Schweiz, der auch sogar weltweit exportiert in ganz, ganz gute Geschäfte. Dann ein ganz guter Käser ist ja der Willi Schmid in Liechtenstein. Er macht etwa 24 verschiedene Käsesorten, die meisten aus Rohmilch. Sehr, sehr ein guter Mann. Dann ist der Seiler Sarne, der die Raclette-Käse höhlenreifen tut. Und der produziert im Jahr etwa 250'000 Raclette-Käse. Und dann der Michel Berou und seine Tochter Agnès Berou in Rougemont, bei Châteaudet, hat er seinen Dom de Rougemont erfunden und produziert dort ganz, ganz gute Sachen. Und seine Tochter ist verheiratet in Saint-Imier mit einer grossen Käserfamilie und tut aber in einer kleinen eigenen Käserei wunderbare Weichkäse produzieren. Das sind so die neuen Sterne am Käsehimmel. Und ja, wir freuen uns eigentlich sehr, mit denen zu arbeiten. Am Mittwoch und einmal beim Preisig kommen einmal etwa 6 bis 12 Packer von diesen Käsern im Münstertal, von Prigels, von Saint-Imier. Und ja, und wir freuen eigentlich uns sehr. Und Yumi kommt dann selber vorbei. Jetzt im Dezember fährt er eigentlich nur für uns und fürs Geschäft in Winterthur einmal in der Woche. Sonst hat er eigentlich überladen. Und so ist eigentlich die ganze Käsegeschichte eine Mega-Geschichte geworden. Und wir suchen eigentlich immer weiter, wo gibt es wieder ganz gute Sachen.
Es hört nicht auf. Der Hans Preisig bleibt auf der Suche. Geniesst jeden Tag seinen Käse. Gibt seine Liebe zum Käse weiter. An Mitarbeiter und Kunden. Hans Preisig, «Mein Leben mit dem Käse». Das war ein Podcast von Peter Walz.